Kennst du das Bedürfnis, voranzukommen im Leben? Also Schritte zu machen. Vielleicht in deiner Familie oder im Job irgendwie die nächste Karrierestufe zu erreichen, die nächsthöhere Position. In der Familie vielleicht, dass die Kinder den nächsten Lebensschritt machen, sodass man selber dann vielleicht auch den nächsten Lebensschritt machen kann. Vielleicht den nächsten Schritt in der Schule, endlich Abitur, endlich da raus, endlich was anfangen zu arbeiten. Wir wollen irgendwie vorankommen. Stagnation, Stillstand oder vielleicht sogar Rückschritt nervt, tut weh, ist unangenehm, wollen wir nicht. Wir wollen voran, weiter, höher, besser, schneller. Und so manchmal auch im Glauben. Wir wollen den nächsten Glaubensschritt machen, noch tiefer die Bibel verstehen, noch mehr mit Jesus, noch mehr wissen, was das für mich und mein Leben bedeutet. Wir reden so oft davon, im Glauben irgendwie weiterzukommen. Im Glauben den nächsten Schritt zu machen. Wir werden heute Morgen das Thema Nachfolge uns anschauen und uns fragen, was meint das denn, wenn Jesus Jünger beruft in die Nachfolge, wenn er sagt, komm, folg mir nach. Und wenn er das heute Morgen auch zu dir sagt, komm, folge mir nach, was meint er damit? Was bedeutet das? Und wie kann ich von der Nachfolge lernen, im Glaube Schritte zu tun, was das ja auch, also bei Jesus, die Leute sind mir wirklich hinterhergelaufen, mir wirklich Schritte gemacht im Leben und im Glauben. Wie können wir die heute Morgen auf unser Leben übertragen? Wir machen heute Morgen also sozusagen einen Schnelldurchritt, Schnelldurchlauf durch das ganze große Thema Nachfolge. Also bleib bei mir. Wenn Jesus Jünger in die Nachfolge ruft, dann ist das nichts, was er irgendwie erfindet. Er ist nicht der Erste, der auf die Idee kommt. Was Jesus eigentlich tut, ist, er macht sich Teil des damaligen jüdischen Schulsystems sozusagen, könnte man sich das vorstellen. Wenn du als Jude geboren wurdest damals und dann ungefähr 5 Jahre alt wurdest, dann wurdest du eingeschult in die sogenannte Bet Sefer. Könnte man heute vergleichen mit der Grundschule, nur dass damals nicht einfach alles gelehrt wurde, sondern vor allem oder fast ausschließlich die 5 Bücher Mose, die Tora. Man studierte die Tora. Machte das ungefähr so 6-7 Jahre lang, bis man so 12-13 Jahre alt war, dann konnte man im besten Fall die ganzen 5 Bücher Mose mit Schöpfungsgeschichte, Abraham, Mose, Auszug aus Ägypten, all das auswendig, Wort für Wort. Wenn man das dann abgeschlossen hatte, sozusagen die Grundschule, dann durfte man nach Hause arbeiten, erlernte einen Beruf, gründete irgendwann Familie und führte ein gottgefälliges, frommes Leben. Wenn man aber jetzt gesagt hat, ich war besonders gut in der Schule, ich will ja noch weitergehen. Ich möchte sozusagen den akademischen, religiösen Weg noch weiter einschlagen, noch tiefer studieren, noch weiter lernen. Und man war auch einer der besten Schüler. Und dann hatte man die Möglichkeit, auf die sogenannte Bet Midrash zu kommen. Dieser Bet Midrash, für die Besten der Besten, da durfte man noch weiter studieren, weiter lernen. Das Ganze, was wir heute als Altes Testament kennen, die ganze Bibel sozusagen für die damals, studieren, lernen. Alle prophetischen und poetischen Texte, auch hier wieder alles auswendig lernen, ganz tief reingehen. Auch die wichtigsten Auslegungen der dort angesehensten Schriftgelehrten wurde gelehrt, studiert, verglichen und darin gelebt. Das tat man ungefähr, bis man so 17, 18 Jahre alt war. Und dann, wenn man sozusagen hier dieses Elite-Gymnasium der biblischen Schule abgeschlossen hatte, spätestens dann war man fertig. Also spätestens dann gehst du nach Hause, arbeitest was, ein Handwerk, wirst Fischer, hilfst in der Familie, gründest selber Familie, frommes Leben führen. Außer, man hat so richtig drauf angelegt. Man war nicht nur der Besten der Besten, sondern die Elite der Besten der Besten. Man hat es richtig gezeigt. Man konnte das richtig gut. Man wollte diesen Weg unbedingt weitergehen. Man möchte selber vielleicht Schriftgelehrter werden. Könnte man heute vergleichen mit, wenn du sagst, ich will nicht nur ein Abitur, ich will nicht nur studieren, sondern ich will am besten will ich Doktor und Professor werden an irgendeiner Elite-Universität dieser Welt. Ich will es richtig wissen. Dann, und du auch das Zeug dazu hattest, dann konntest du dir überlegen, vielleicht in die Nachfolge zu gehen eines Rabbis. Dich dort zu bewerben. Wie in einer Art Vorstellungsgespräch musst du dann dorthin gehen, den Rabbi aufsuchen und ihn bitten, dürfte ich dein Jünger werden? Dürfte ich dir nachfolgen? Und dann stellt er dir schwierige theologische Fragen, Lebensfragen, Die musst du richtig beantworten, du musst ihm zeigen, dass du es drauf hast, dass du smart genug bist, dass du die Schrift gut genug kennst, dass du die Schriftgelehrten gut genug kennst, dass du wirklich das Zeug dazu hast, vielleicht eines Tages sogar selber einmal Rabbi zu werden. Und wenn der Rabbi dachte, ja, okay, könnte was werden, dann sagte er, komm, folge mir nach. Dann durftest du in die Nachfolge dieses Rabbis treten. Jesus tritt als ein solcher Schriftgelehrter auf. Geht zu den Menschen und sagt, komm, folge mir nach. Jesus, von dem wir lesen, dass er schon als junger Mensch die Bibel unendlich gut kannte, darin gelebt hat. Sie kannte, die Menschen haben sich immer gewundert, wenn Jesus sprach, wo hat er die ganze Weisheit her? Warum kann er das so gut? Warum redet er so gut? Ist bei dem irgendwas anders? Jesus tritt als solch ein Rabbi auf und beruft aber nicht die Elite, sondern er beruft einfache Jünger. Auch sie müssen nicht ein Vorstellungsgespräch machen bei ihm, sondern er geht zu ihnen. Jesus macht sich auf den Weg zu den Menschen, zu den Einfachen, zu den Fischern, zu den Handwerkern, zu den Streithelden, zu den Verleugnern und den Verrätern, zu den stadtbekannten Sündern, zu Menschen wie dir und mir. Und sagt, komm, komm, folge mir nach. Wenn du dann ein solcher Jünger warst, eines Rabbis, bei Jesus oder bei irgendeinem anderen Rabbi, dann war dein Leben geprägt, zumindest für die nächsten Jahre, von drei ganz klaren Zielen, die es zu erreichen galt. Dein erstes Ziel als Jünger war es, bei deinem Rabbi sein. Und zwar immer. Durchgehend. Teil eines Jüngers zu sein bedeutet, ich verlasse meine Heimat, ich verlasse meine Familie, ich gebe mein Haus auf, ich gebe meinen ganzen Beruf aus. Die Jünger lassen ihren Beruf sofort liegen und sagen, ich folge dir nach. Ich bin bei dir. 24/7. In die Stadt, in die du gehst, da gehe ich mit. Wenn du schlafen legst, dann lege ich mich auch schlafen. Wenn du isst, dann esse ich. Wenn du trinkst, dann trinke ich. Wenn du sprichst, dann höre ich zu. Ich bin bei dir. Ich knie zu deinen Füßen immer. Das ist auch so spannend, wenn Jesus mal allein sein wollte, dann musste die Jünger förmlich wegschicken von sich. Ich mache jetzt mal was alleine. Die waren immer bei ihm. Es gibt ein jüdisches Sprichwort, das lautet ungefähr so, ich wünsche dir, dass der Staub deines Rabbis dich bedeckt. Deine Füße bedeckt. Meint, du bist wirklich tagsüber jeden Meter, jeden Zentimeter mit deinem Rabbi mitgelaufen auf den staubigsten Straßen dieses Landes, sodass am Abend tatsächlich jedes einzelne Staubkorn, das die Füße deines Rabbis bedeckt, auch deine Füße bedeckt. Es galt, bei deinem Rabbi zu sein. Immer. Jesus sagt das dann auch einmal ausdrücklich, macht dieses Bild auf mit dem Weinstock und den Reben. Und Jesus sagt dann, er bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Bleibt an mir dran. Komm zu deinem Rabbi. Komm zum Kreuz. Für die Jünger bedeutete es damals, ganz viel aufzugeben, sich das ganz viel kosten zu lassen. Familie verlassen, Haus verlassen, Job verlassen. Nicht wissen, was morgen ist. Keine Ahnung, wo der Rabbi morgen hingeht, aber ich bin dabei. Und es war anstrengend. Für uns heute Morgen übertragen auf unser Leben könnte das bedeuten, ich fange an, diesen Jesus zu suchen. Ich fange an, mich an die Fersen von Jesus zu klammern. Ich mache meine geistlichen Übungen. Ich fange an zu beten. Aber wenn ich dasselbe Gebet bete, wie schon die letzten 5 Jahre. Ich fange an, meine Bibel aufzuschlagen. Vielleicht zum 25. Mal das Matthäus-Evangelium. Mir egal, ich will dich kennen, Jesus. Ich will an dir dranbleiben. Ich will dich kennen. Und ich fange an zu fasten. Jesus, wenn du gefastet hast, 40 Tage in der Wüste, dann will ich auch fasten. Vielleicht nicht 40 Tage, aber Jesus, ich will an dir dranbleiben. Und ich bete, auch wenn es schwierig wird. Ich bete, auch wenn es hart wird. Ich fange an, still zu sein. Auch wenn du schweigst, Jesus, dann schweige ich mit dir mit. Und ich bin bei dir. Und ich suche das Kreuz. Und ich suche deine Gegenwart. Und ich mache meine geistlichen Übungen. Jeden Tag. Jetzt merkt ihr vielleicht, ich kann das nicht. Das sind ganz schön wenig Gewichte und ich kann schon nicht mehr. Ich brauche jemanden, der mich trainiert. Ich brauche jemanden, der mir das zeigt, wie das geht. Ich brauche jemanden, der mir genau sagt, wie ich meinen Körper halten muss, mich bewegen muss, welchen Muskel ich anspannen muss, damit ich mir nicht das Kreuz herreiße. Ich brauche jemanden, der mich korrigiert. Ich brauche jemanden, der mich kontrolliert. Ich brauche jemanden, der mich anspornt. Das, was wir hier machen, ist nicht einfach nur Leistung. Es ist nicht einfach nur Gott, ich beweise, dass ich das kann. Ich beweise, dass ich noch mehr Bibel lesen kann als die anderen Christen. Und was hier passiert, das ist Beziehung. Das Beziehungsgeschehen. Das ist Liebe. Jesus, weil ich dich liebe, weil ich dich kennenlernen will, weil ich Zeit mit dir verbringen will, suche ich die Zeit mit dir. Nehme ich mir die Zeit. Fange ich an, meine Bibel wieder aufzuschlagen, auch wenn es mich langweilt. Ich will an dir dran sein, Jesus. Egal, was es mich kostet. Und dann wird dich das formen. Dann wird es das prägen. So, wenn ich hier diese Hanteldinger bewege, wird das meinen Muskel formen. Der wird größer werden. Das ist vielleicht jetzt noch anstrengend. Vielleicht wird das mal leichter. Vielleicht mache ich dann größere Gewichte drauf. Dann wird das wieder schwerer. Aber das wird mich prägen. Das wird mich verändern. Das zweite Ziel eines Jüngers war es nicht nur die ganze Zeit bei dem Rabbi zu sein, sondern war es gezielt, sich verändern zu lassen. Das zweite Ziel eines Jüngers ist es, lass dich verändern. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern werde wie der Rabbi. Werde ihm ähnlich. Ich bin ein bayerischer Junge. Durch meine Adern fließt fast ausschließlich bayerisches Blut. Aber ich spreche kein Wort bayerisch. Ich kann das nicht. Ich kann keinen Dialekt. Ich kann nicht mal gut Sprachen nachmachen. Ich kann nicht mal so tun, als ob. Außer, ich würde vielleicht ein paar Wochen bei meiner Großmutter verbringen. Die kann nämlich kein Hochdeutsch. Die kann nur bayerisch. Und ich würde über die Wochen, über die Tage, über die Gespräche irgendwann anfangen, vereinzelt wieder Phrasen auf bayerisch zu sagen. Einzelne Worte vielleicht auf bayerisch zu denken, weil das irgendwie tief in mir drin schlummert, weil das ich bin, würde ich wieder anfangen, so zu reden. In der Psychologie sagt man vereinfacht, wir sind das Ergebnis der 5 engsten Einflusspersonen auf uns. Also wenn man die 5 engsten Freunde, Familie von dir nehmen würde und sie so zusammendrücken würde, dann kämst du dabei raus. Sehr vereinfacht gesagt. Wir sind formbar. Wir sind beeinflussbar. Diese Menschen prägen uns in der Art und Weise, welche Dinge wir mögen und welche wir nicht mögen. In der Art und Weise, wie wir reden, wie wir gehen, wie wir uns verhalten. In der Art und Weise, was wir lustig finden. In die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen und auf wen wir hören und auf wen nicht. Wir sind formbar und prägbar. Jesus, der sagt, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Dieses Wort, was da steht im Griechischen, das könnte man auch übersetzen mit nimmt Wohnung. Nimmt Wohnung in mir und dann nehme ich Wohnung in euch. Bleibt in mir. Und dann werdet ihr Frucht bringen. Das Lustige ist, ganz egal, wo du Wohnung nimmst, du wirst immer Frucht bringen. Die Frage ist nur, welche? Die Frage ist, wo verwurzelst du dich? Wo nimmst du denn Wohnung? Wo gehst du hin, wenn du Trost suchst? Wo gehst du hin, wenn du dich lebendig fühlen möchtest? Wo nimmst du Wohnung, wenn die langweilig ist? Womit verbringst du deine Zeit, wenn du traurig bist? Wenn du mal abschalten willst, entspannen willst? Wo nimmst du denn Wohnung? Und das Leben lehrt uns irgendwie, du kannst Wohnung nehmen auf Social Media oder in den Nachrichten. Du kannst dich fliehen in irgendwelche Serien, in Streams und ins Fernsehen gucken. Du kannst darin wohnen und kannst darin deine Freude finden. Du kannst damit deine Langeweile irgendwie besiegen. Du kannst damit dein ganzes Leben ausfüllen. Du kannst dein Leben ausfüllen mit dem Wunsch, Karriere zu machen und möglichst erfolgreich zu sein und möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist ein Wohnbereich, den du einnehmen kannst. Aber er wird dich prägen. Er wird dich formen. Und du wirst die Frucht davon ernten. Nimmst du Wohnung auf Social Media, dann ist dir vielleicht alles zu langweilig. Und die Frucht davon ist, dass wenn Dinge nicht schnell genug wieder vorbeigehen und der nächste Dopaminkick kommt, dass du irgendwann nichts mehr fühlst. Nimmst du Wohnung auf irgendwelchen Serien, auf Streaming-Plattformen, dann wird dir vielleicht die Realität irgendwann zu langweilig. Und du siehst überall die Not und das Schlimme und die Welt geht eh vor die Hunde, weil du dich die ganze Zeit nur mit den schrecklichsten Nachrichten unserer Welt fütterst. Und das wird dich formen. Oder du nimmst Wohnung in deinem Erfolg, in deinem Beruf, in deinem Geld, dann wird dich das vielleicht reich machen. Aber vielleicht auch einsam und unglücklich, geizig, im schlimmsten Fall süchtig. Wir sind formbar. Wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft, dann sagt er, weißt du was, lass dich formen von mir. Nimm Wohnung in mir. Und die Frucht, die du dann hervorbringen wirst, das ist Geduld. Das ist Sanftmut. Das ist Treue. Das ist Freundlichkeit. Das ist Selbstbeherrschung. Nimm Wohnung in mir und ich wohne in dir. Das Ziel der Jünger war es, Jesus ähnlicher zu werden, sich verändern zu lassen. Aber das nicht einfach nur irgendwie, nicht dem Zufall überlassen, nicht weil ich mich davon halt irgendwie prägen lasse und mit den engsten 5 Menschen den Rest meines Lebens verbringe und dann ähneln wir uns immer mehr, ein bisschen mehr an. Die Jünger wussten das, ich will mich prägen lassen, ich mache das ganz gezielt, ganz bewusst. Ich lege es richtig drauf an. Ich will werden wie der Rabbi. Das heißt, ich gehe nicht einfach nur dorthin, wo der Rabbi hingeht. Ich esse nicht nur dann, wenn der Rabbi isst und ich trinke nicht nur dann, wenn der Rabbi trinkt und ich höre ihm zu, wenn er redet, sondern ich versuche so zu gehen wie er, im selben Tempo. Mit derselben Haltung. Ich fange an, so zu essen wie er. Die gleichen Mengen. Ich fange an, zu trinken wie er. Ich fange an, zu reden wie er. Ich benutze die gleichen Metaphern, die gleichen Worte. Bis ich irgendwann anfange, zu denken wie er. Ziel eines Jüngers war es, dem Rabbi immer ähnlicher zu werden. Sich verändern zu lassen. Wohnung zu nehmen. Und für uns heute Morgen bedeutet das zu fragen, Jesus, wie hast du es denn gelebt? Jesus, ich will dich kopieren. Jesus, ich will dich nachahmen. Ich will bei dir sein. Und ich will dich fragen, Jesus, wie bist du denn mit Finanzen umgegangen? Jesus, wie bist du mit Erfolg und Macht umgegangen? Jesus, wie bist du umgegangen mit Menschen, die nicht gern gesehen wurden, die gesellschaftlich ausgestoßen wurden, mit Menschen, die nicht zugehört wurden, mit Menschen, die zu sehr gestunken haben und zu krank waren. Jesus, wie bist du mit Sünden umgegangen? Jesus, wie gehst du mit Trauer und mit Sorgen um? Jesus, wie gehst du mit Dingen um, wenn sie nicht so laufen, wie du es geplant hast? Und als Jünger Jesu frage ich mich dann, wie kann ich das auf mich übertragen? Was bedeutet das für mich? Jesus, was würdest du denn tun, wenn du ein 26-jähriger Prediger in Lörrach wärst? Jesus, was würdest du tun, wenn du eine 45-jährige Bankangestellte in Schopfheim wärst? Jesus, was würdest du tun, wenn du ein 53-jähriger Vater wärst, der nicht weiß, wie er mit seinen Kindern umgehen soll, weil sie ganz anders handeln, als er das gerne hätte. Jesus, wie würdest du umgehen, wenn du tatsächlich in mir Wohnung nehmen würdest? Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und dann stoßen wir natürlich auf Grenzen, weil Jesus eben nicht 45 war und nicht 53, sondern ungefähr 30. In einer ganz anderen Zeit und einer ganz anderen Kultur gelebt hat, der vielleicht ganz andere Sorgen, ganz andere Probleme hatten. Und dann kann ich mir fröhlich ausdenken, wie Jesus wohl gehandelt hätte. Wenn wir an diese Grenze stoßen Und dann kommt wieder das erste Ziel ins Spiel. Ich bleibe an Jesus dran. Ich höre hin. Ich werde still. Ich kenne sein Wort. Ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich will mir nicht einfach irgendeinen Gott ausdecken, sondern ich will ihn kennen und bei ihm bleiben. Und ich klammere mich wieder an die Fersen von Jesus. Und dann lasse ich mich verändern. Ich habe eine Zeit lang so Fitness-Sport-Zeug gemacht. Hier regelmäßig meine Gewichte gehoben. Habe auch ein bisschen Muskeln aufgebaut, ein bisschen Fett verbrannt, aber so wirklich Klick gemacht hat es nicht. Ich habe es nicht so richtig gefühlt. Irgendwie habe ich es auch nicht so, ich hätte irgendwie, also mein Körper hat sich irgendwie nicht so sehr verändert, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe nicht die Ziele erreicht, die ich gerne hätte. Und jetzt ist es aber auch kein Rätsel, warum. Also, ich habe mir so überlegt, es gibt so drei Typen, die so Fitness machen. Drei verschiedene Arten von Menschen, die das machen. Die ersten, die Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, einfach nur, um ein bisschen Fotos zu machen. Da ist das Licht so gut, da sind die Spiegel so groß, die machen ein paar Fotos, ich sehe gut aus, ich poste das, ich zeige den Leuten, ich war hier. Kannst du mir überlegen, was das auf geistliche Ebene übertragen bedeuten würde? Dann gab es Menschen wie mich, die schon Sport gemacht haben, aber dann diesen Sport als Ausrede genutzt haben. Also im Sinne von, weil ich jetzt hier ein paar Kalorien verbrannt habe, jetzt kann ich ja erst recht nach Hause fahren, mir die nächste Pizza reinziehen, Schokoriegel essen und spät schlafen gehen, weil ich meine, ich habe mich bewegt, ich habe meinen Sport gemacht. Das darf ich mir jetzt schon erlauben auch. Das habe ich mir verdient jetzt, meinen ungesunden Lebensstil. Und dann gab es die Menschen, die tatsächlich Athleten werden, tatsächlich sportlich werden. Die schaffen im Sportsektor wirklich was zu reißen. Warum? Weil sie sich dazu entschieden haben, dass das, was ich hier mache, dass die Übungen, die ich im Fitnessraum mache, dass das Training, was ich auf dem Sportplatz mache, dass es Auswirkungen hat auf mein ganzes Leben. Dass ich, weil ich Sport gemacht habe, ernähre ich mich jetzt erst recht besser. Gehe ich jetzt früher ins Bett, damit mein Körper sich regenerieren kann? Achte ich darauf, was ich sonst noch konsumiere und mir reinziehe? Achte ich darauf, wie ich mein ganzes Leben lebe? Ausgerichtet daran. Wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach, werde mir ähnlich, dann bedeutet das genau das, zu sagen, ich suche seine Gegenwart, ich suche sein Wort, ich suche die Stille, ich suche das Fasten, ich suche seine Gegenwart. Und ich lasse es zu, dass das, was ich hier mache, dass es Auswirkungen hat auf mein ganzes Leben, auf jeden Lebensbereich. Dass Jesus da hineinsprechen darf und dass es verändern darf, die Art und Weise, wie ich mich ernähre, die Art und Weise, wie ich mit Finanzen umgehe, die Art und Weise, wie ich meine Kinder erziehe, die Art und Weise, wie ich über XYZ denke und danach handle. Dann lasse ich Jesus da seinen Finger hineinlegen in mein Leben. Und dann bedeutet es, Jesus nachzufolgen, eigentlich immer an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Am Frühstückstisch und am Tisch des Herrn. Auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn oder im Auto und gleichzeitig unterwegs zu Jesus. Zu Hause bei deinen schreienden Kindern, die dich nerven und zugleich im Schreien, im Klagen, im Lobpreisen von deinem Herrn und Heiland. WhatsApp schreiben und E-Mails tippen und gleichzeitig im Kontakt bleiben mit Jesus. Ihr versteht den Punkt. Jesus, der Einfluss hat auf mein ganzes Leben. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein abgekapselter kleiner Bereich, nicht einfach nur mein stilles Kämmerchen, in dem ich bete. Auch. Aber das wirkt sich aus, wellenmäßig auf jeden einzelnen Lebensbereich. Das, meine Lieben, ist Nachfolge. Und dann das dritte Ziel eines Jüngers ist es, bei Menschen sein. Das geht einher mit dem zweiten Ziel. Ich lasse mich verändern, ich lasse meine Lebensbereiche verändern. Das heißt, es hat auch Auswirkungen auf die Menschen, die in meinem Leben sind. Also erstes Ziel bei deinem Rabbi sein, zweites Ziel, dich verändern lassen, drittes Ziel, wiederum bei Menschen sein. Das Ziel eines Jüngers war es ja eigentlich, dass dann eines Tages der Rabbi auf dich zukommt und sagt, weißt du was, du bist so klug, du bist so schlau, du hast so viel gelernt, du warst in der Betsefa so gut, in der Betmidrasch so gut, in dieser Nachfolge so gut, weißt du was, du hast das Zeug, jetzt selber Rabbi zu werden. Geh. Geh und mach andere Menschen zu deinen Jüngern. Es überrascht deswegen auch nicht, dass Jesus am Ende seines Wirkens, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, ruft er seine Jünger zusammen und das Letzte, was er zu ihnen sagt, ist: geht. Und so wie folgt: Da trat Jesus auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Was Jesus also hier macht, ist wieder einfach ganz normales damaliges jüdisches Schulsystem. Du schickst deine Jünger dann vor, selber Rabbi zu werden. Mit dem Unterschied, dass Jesus die Jünger nicht fortschickt als Rabbis. Sie sollen ja nicht den Jüngern nachfolgen. Was Jesus sagt: mir, es geben alle Macht im Himmel auf Erden. Sie sollen halten, was ich geboten habe. Was Jesus durch sein ganzes Leben, durch seine ganze Lehre, auch durch seine Sendung zeigt, ist: ich bin anders. Ich bin viel mehr als irgendein Rabbi. Ich bin nicht einfach nur ein Schriftgelehrter. Ich bin der Christus, der Messias. Ich bin Gott höchstpersönlich. Gesorgt dafür, dass noch mehr Menschen zu meinen Jüngern werden. Geht zu den Menschen. Nachfolge bedeutet also, zu Jesus gehen, in die Stille, in seine Gegenwart. Jesus, der auch selber die Stille gesucht hat, der auch selber die Bibel gelesen hat. Und zugleich, wie Jesus, der Mensch wurde und dann zu den Schwachen, zu den Kranken, zu den Sündern, zu uns Menschen eben kam, auch sollen wir zu den Menschen gehen. Wir sind unterwegs zu den Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir als FEG haben eine Vision. Ein Auftrag, etwas, das wir uns selber auf die Fahne geschrieben haben. Und er lautet wie folgt. Schon seit Jahren ist das so. Wir als FEG sind unterwegs zu den Menschen, damit sie Gottes Liebe erfahren, ihre Not gelindert wird und sie persönlich wachsen. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Das wollen wir sein als FEG. Das wollen wir sein als Nachfolger Jesu Christi. Jesus, so wie du unterwegs warst zu den Menschen, so wollen auch wir unterwegs sein zu den Menschen, damit sie Gottes Liebe erfahren. Damit sie dich erfahren, Jesus. Damit sie erkennen, da gibt es einen Gott. Und er liebt dich. Unendlich. Der nimmt dich an. Der sieht dich. Und obwohl er dich kennt und sieht, liebt er dich. Er liebt dich so sehr, dass er Mensch geworden ist und für alles, was zwischen dir und Gott steht, gestorben ist. Um dich rauszurufen. Rauszurufen aus der Vergänglichkeit, rauszurufen aus dem Tod hinein ins Leben. Jesus, der sagt, hier ist ein neues Reich. In meinem Blut, an meinem Kreuz beginnt etwas Neues. Ein ganz neues Königreich. Ein neues Friedensreich, in dem ich auf dem Thron sitze und ihr dürft Bürger sein dieses Königreiches. Du darfst jetzt schon Teil davon sein. Du bist eingeladen. An diesen Ort, wo Freiheit und Frieden und Schönheit und Kreativität sich immer mehr ausbreitet und größer wird. Du bist eingeladen in die liebenden Arme des Vaters. Du bist unterwegs zu den Menschen, damit ihre Not gelindert wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so ein paar Straßen einfach durch Lörrach laufe, ein paar S-Bahn-Stationen, dann sehe ich so viele Menschen, die Not leiden. Ich sehe so viele Menschen, die irgendwie Mülleimer rumkramen, nach Pfandflaschen suchen. Ich sehe so viele Menschen, die irgendwie zu wenig haben. Ungefähr 17% aller Deutschen kratzen an der Armutsgrenze. Ich vermute mal aus dem Bauch heraus, dass es hier in der Nähe von der Schweiz irgendwie schlimmer ist. 10% aller Deutschen würden von sich sagen, ich bin einsam und allein. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind das sogar 30%. Jeder dritte Jugendliche und junge Erwachsene würde von sich sagen, ich bin einsam. Es gibt noch genug Menschen, die Not leiden und deren Not gelindert werden sollte. Und wenn es dir so geht wie mir, dann weißt du nicht, wo anfangen. Wie soll ich denn was ändern? Wo kann ich anfangen? Und wenn es dir so geht wie mir, dann nochmal die ganz herzliche Einladung, nächste Woche Samstag zum Seminar zu kommen. Dich heute noch anzumelden, Not erkennen, Not angemessen begegnen. Komm dazu, ein Seminartag, wo wir genau dieses Thema besprechen und behandeln. Wie können wir die Not in unserer Umgebung, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft sehen? Und wie kannst du darauf reagieren? Und dann sind wir unterwegs zu den Menschen, damit sie persönlich wachsen. Damit genau das passiert, was wir auch uns passiert, dass Jesus hineinsprechen darf in unser Leben, in unser Privatsein, in unsere Persönlichkeit und wir persönlich wachsen und reifen. Jesus da im Prozess an uns anstößt. Wir sagen, ich will mein Leben, das Bereich für mein Leben, anders leben. Ich will wachsen in dir, Jesus. Wir sind unterwegs zu den Menschen, dass das passiert. Also nochmal. Nachfolge ist der Weg immer wieder zum Kreuz und zu den Menschen. Wie kannst du Schritte machen im Glauben? Wie geht's voran? Wie geht's weiter für dich im Glauben? Wie kannst du noch tiefer, höher, schneller, weiter, besser kommen im Glauben? Ich glaube, im Glauben vorankommen hat immer ganz viel damit zu tun, zurückzukommen. Zurückzukommen zum Kreuz. Zurückzukommen zu Jesus. Zurückzukommen zu seiner Botschaft. Zurückzukommen zu seiner Persönlichkeit. Zu seinem Sein. Zu der Wahrheit, die schon seit tausenden Jahren wahr ist. Und es bleibt das gleiche Evangelium. Und es bleibt der gleiche Jesus. Und immer wieder dahin zurück. Nachfolge ist der Weg zurück zum Kreuz. Und dann immer auch der Weg zu den Menschen. Das schließt sich nicht aus. Und du merkst, all diese Ziele, bei Jesus sein, dein Leben verändern lassen, Menschen einzuladen, daran teilzuhaben, das ist nicht einfach nacheinander. Das ist nicht einfach nur ein Ziel geschafft, abgehakt. Einmal ins Fitnessstudio gegangen, ein paar Gewichte gehoben, abgehakt. Nach Hause gehen, sich ein bisschen besser ernähren, abgehakt. Leuten davon zu erzählen, wie toll Sport ist, abgehakt, fertig. So funktioniert das Leben nicht. Auch die Nachfolge nicht. Nachfolge bedeutet, ich mache das immer wieder. Wechselseitig. Ich bleibe da dran. Ich bleibe an den Fersen von Jesus mein ganzes Leben lang. Ich bleibe Jünger. Wir bleiben Lerngemeinschaft. Wir bleiben auf einer Ebene. Wir folgen alle zusammen diesem Jesus nach. Wir kontrollieren uns. Also im Sinne von korrigieren uns, fordern uns heraus, motivieren uns, bleiben Lerngemeinschaft. Wir werden gleich zusammen das Abendmahl feiern. Wo wird es ausdrücken? Jesus, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Vergebung. Wo wird es zum Ausdruck kommen? Jesus, das ist eine Liebesbeziehung, das ist eine Gemeinschaft, die wir tun. Ich mache das nicht einfach nur für mich, aus Leistung heraus, um dich zu beeindrucken, Jesus, sondern weil ich dich lieb habe. Du lädst mich ein zu diesem Tisch. Jesus, der für dich gestorben ist, um zu sagen, du musst mich nicht beeindrucken. Ich hab dir alles vergeben, der Weg ist frei. Komm, mein Name. Wir werden gleich zusammen Abendmahl feiern, hier an den Tischen, 4 Tische im Raum verteilt. Du kannst einfach hingehen, dir wird dort das Brot gereicht und nimmst dir selber noch einen Traubensaft, gehst damit zurück an deinen Platz und kannst dann in Ruhe für dich das feiern. Die Band wird uns währenddessen in den Lobpreis mit hineinnehmen. Hier an dem Tisch gibt es auch glutenfreies Brot. Wer das braucht, kommt hier nach vorne. Und dann hast du die Möglichkeit, im Abendmahl dir zu überlegen, Jesus, was bedeutet diese Nachfolge für mich jetzt praktisch? Wie kann ich jetzt wirklich praktische Schritte im Glauben tun? Und das kannst du dich auf diesen 3 Ebenen fragen. Einmal die Intimität mit Gott, seine Gegenwart, seine Stille. Jesus, wo klopfst du an, dass ich mal wieder anfange zu beten? Das ist für mich dran zu fasten. Wir starten nächstes Jahr im Januar mit einer Aktion 21 Tage Fasten und Gebet. Vielleicht sagst du jetzt, ey, ich will nicht warten bis Januar. Jesus, ich will jetzt schon anfangen, mich in deine Abhängigkeit zu begeben. Ich fange jetzt schon an, auf Dinge zu verzichten. Jesus, ich kümmere mich jetzt schon an deine Fersen. Vielleicht fängst du wieder an zu beten, weil dein Gebetsleben verstaubt ist. Vielleicht fängst du an, konkret zu werden, zu sagen, Jesus, ich will meinen Wecker morgen noch mal 10 Minuten früher stellen, um dann dein Wort zu lesen. Oder du kannst dich auf der nächsten Ebene fragen, Jesus, welchen Lebensbereich, wo legst du deinen Finger hinein? Wo passiert es noch nicht, dass dein Kreuz Auswirkungen hat auf mein Leben? Und vielleicht ist es ein Lebensbereich, den du schon lange vor Gott Dinge verbergen möchtest, wo Gott schon lange reinsprechen möchte und du willst aber nicht hinhören. Dann leite ich ein, jetzt beim Abendmahl das Gott wirken zu lassen. Zu sagen, Gott, okay, du darfst mich verändern. Oder auf der 3. Ebene Gott zu fragen, Gott, welche Menschen legst du mir aufs Herz? Wo ist es dran? Für welche Person sollte ich mal wieder beten? Für welche Person aus meiner Familie habe ich vielleicht lange gebetet oder jetzt habe ich irgendwie aufgegeben? Wo klopft Gott da an? Bei welchen Menschen in deiner Nachbarschaft? Dann fragt Gott, okay, wie kann ich da reinwirken? Was würdest du tun, Jesus, wenn du Wohnung nehmen würdest in mir? In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib für euch gegeben. Tut das zu meiner Erinnerung. Und nach dem Essen nahm er den Kelch mit dem Wein und sprach, das ist mein Blut, der neue Bund in meinem Blut. Trinkt daraus, zu meiner Erinnerung. Und solange ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Du bist jetzt eingeladen zu kommen an diesen Tisch von Jesus und daran teilzuhaben, an Brot und Wein, in seinem Leben, seinem Sterben und seinem Auferstehen. Wenn du das glaubst, wenn du das willst, Jesus als dein Herrn und Retter ein, in deinem Leben einzuladen, dann bist du ganz herzlich eingeladen, zu kommen, zu schmecken und zu sehen, wie freundlich der Herr ist. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir dafür, dass du auch uns in deine Nachfolge rufst. Und das ist so gut. Das ist so gut, dass wir bei dir sein dürfen. So gut, dass du uns lehrst. So gut, dass du uns in die Schule nimmst, von dir zu lernen. Jesus, wir wollen da tiefer gehen und Schritte machen im Glauben. Jesus, wir beten jetzt, dass du uns anrührst, dass du deinen Finger dort hineinlegst, wo es gerade dran ist, bei jedem Einzelnen, dass wir konkret werden. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass du so viel mehr bist als ein Rabbi. Danke, dass du Herr und Heiland bist, dass du Gott persönlich bist. Dir sei Lobpreis und Ehre. Amen. Ja, ich darf euch in die Woche schicken, als Berufene zu kommen, als Jünger zu Jesus zu kommen und zugleich zu gehen, als Gesendete zu den Menschen. So segne euch unser dreieiniger Gott. Er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden, seinen Shalom. Sei gesegnet. Amen.